Hallo und herzlich willkommen zu diesem Freisprecher auf PH 88,4. Mein Name ist Jan Arvid. Ich habe mich mit einem Thema beschäftigt, das, glaube ich, schon jedem einmal durch den Kopf geisterte. Wie ist es, in ganz kurzer Zeit reich, berühmt und ein Musikstar zu sein? Um besser zu verstehen, wie das ist, sehr schnell, sehr berühmt zu werden, habe ich mich mit Felix Jehn unterhalten. Felix Jehn ist DJ und Produzent. An der Ostsee ist seine Heimat. Dort ist er zur Schule gegangen und hat sein Abitur gemacht. Seinen großen Durchbruch hatte er mit 20 Jahren. Heute ist er 24 Jahre alt und begeistert mit seiner Musik Menschen auf der ganzen Welt. Sein erster Hit, Cheerleader, war ein internationaler Erfolg. Nummer 1 in mehr als 55 Ländern auf der ganzen Welt. Ich habe mich mit ihm über seine Geschichte unterhalten. Darüber, was sich bei ihm verändert hat, seit ihn die halbe Welt kennt. Und darüber, wie das alles angefangen hat und wie er sich währenddessen gefühlt hat. Ich kann mir vorstellen, dass der Name Felix Jehn nicht jedem etwas sagt, die Musik kennen aber die meisten. Damit alle wissen, mit wem ich gesprochen habe, habe ich zu Beginn dieser Freisprechersendung eine kleine Hörprobe von Felix Jehn. Ain't Nobody Loves You Better. Wir beginnen diesen Freisprecher mit Felix Jehn und wie er zur Musik gekommen ist. Vorweg aber noch eine kurze Erklärung. Was macht ein DJ? Ein DJ mischt verschiedene Musikstücke so ineinander, dass man im besten Fall nicht merkt, wann ein Lied aufhört und wann ein anderes anfängt. DJs können so Stimmungen erzeugen und Menschen bewegen. Bevor es Computer und USB-Sticks gab, wurden Schallplatten auf Plattenspieler gelegt. Deswegen nennt man den Vorgang des Live-Zusammenmischen von Musik auch Auflegen. Wie war denn dein erster Kontakt zur Musik und zum DJen?
Mein erster Kontakt zur Musik war, als ich 6 war. Da habe ich nämlich angefangen, Geige zu spielen. Da hat ein Mädchen beim Schulkonzert, als ich in der 1. Klasse war, beim Weihnachtskonzert Geige gespielt. Und ich war offensichtlich so begeistert vom Klang, dass ich nach Hause gekommen bin und wirklich am gleichen Tag noch entschieden habe, ich möchte unbedingt Geige spielen und meine Eltern überzeugt habe. Mein Dad war zuerst ein bisschen verwundert und hatte sich tatsächlich gewünscht, dass ich lieber Gitarre oder Drums spiele, weil er das als coolere Instrumente irgendwie abgespeichert hatte. Aber es sollte die Geige sein und ich bin dann da auch 7 Jahre dran geblieben. Bis ich dann irgendwann aufgehört habe, weil ich als Teenager, das war so mit 14, 15, habe ich auch Fußball und Tennis gespielt, beides auch in Mannschaften und hatte nebenbei Jugendorchesterproben und es funktioniert natürlich nicht immer alles gleichzeitig an einem Wochenende und da musste ich mich halt einfach entscheiden und bin dann Richtung Sport gegangen und bin dann mit 15, 16, also 2 Jahre später ungefähr, zurück zur Musik gekommen. Übers Auflegen. Da ging das los mit den ersten Geburtstagspartys und Hauspartys bei Freunden. Und ich war dann halt immer der Typ mit den Playlisten und der Musik und habe irgendwie meinen Laptop oder MP3-Player angesteckt. Und daraus hat sich das dann im Endeffekt alles entwickelt.
Wie bist du da hinterher rausgegangen? Mit was für einem Gefühl? Was hat das mit dir gemacht, dort aufgelegt zu haben und den Abend an der Musik verbracht zu haben?
Das hat mir großen Spaß gemacht. Also anfangs konnte man es noch gar nicht auflegen nennen, weil ich halt wirklich einfach nur meine Musik angestöpselt habe. Mittlerweile haben wir Streaming und jeder hat irgendeine Spotify-Liste. Aber das war so 2010, würde ich mal schätzen jetzt. Plus minus 1, müsste aber 2010 gewesen sein. Und da gab es noch kein Streaming in der Form. Es war auf jeden Fall noch nicht so populär. Und ich habe mich halt damals schon immer intensiver mit Musik auseinandergesetzt und viel Sachen gekauft und runtergeladen. Und hatte dann immer eine ganz gute Musiksammlung und dann haben mich meine Freunde immer gebeten, ob ich nicht meinen Laptop mitbringen könnte, weil die selbst irgendwie keine Musik am Start hatten. Und dann habe ich halt an den Abenden gemerkt, dass während alle anderen sich halt einfach nur besoffen haben und gefeiert haben, bei mir immer ganz wichtig war, okay, welcher Track läuft jetzt, welcher Song könnte als nächstes kommen, wie kriegt man die Leute zum Tanzen, wie gestaltet man den Abend, wie baut man die Energie auf. Und das habe ich mir damals gar nicht im technischen Sinne Gedanken drüber gemacht, sondern es war einfach für mich ganz natürlich, dass wenn wir am Wochenende Partys gefeiert haben mit den Kumpels, wollte ich mich immer um die Musik kümmern. Und da habe ich dann gemerkt, dass das eine ganz große Leidenschaft ist und habe das dann natürlich immer weiter ausgebaut und mir irgendwann gemeinsam mit einem meiner Brüder und 3 Kumpels das erste Mischpult gekauft. Das war damals so ein Reloop-Controller, den man dann digital mit einem Laptop benutzt hat. Und so ging es dann halt los, dass ich nicht nur die Musiksammlung dabei hatte, sondern auch angefangen habe, zwischen den Liedern hin und her zu mixen und Übergänge zu machen.
Wie kann man sich das vorstellen? Du hast dann die Sachen einfach mitgebracht und hast dich hingestellt und hast gemeint, ach, ich mache heute Abend Musik. Aber es war wahrscheinlich schon unter deinen Freunden so bekannt, dass du das eh machst.
Genau, das war eigentlich schon unausgesprochen klar, dass wenn einer eine Geburtstagsfeier hat, dass ich die Musik mitbringe. Und wir haben das dann tatsächlich immer weiter hochskaliert und haben irgendwann uns eine Anlage gekauft. Wir hatten dann sogar eine Nebelmaschine und ein paar Lichter. Und irgendwann hatten wir richtig so einen kleinen Party-Service und haben dann auch mal auf Dorffesten gespielt oder wurden von Freundesfreunden gebucht, die mich gar nicht persönlich kannten. Es hat sich dann so in der Region rumgesprochen, dass wir Musik machen. Und irgendwann war dann ein Veranstalter bei einer dieser Geburtstagspartys, der so eine Abi-Party-Reihe gemacht hat in der Lübecker Disco. Und der hat dann gefragt, ob ich nicht da mal im Club auflegen möchte. Und das war dann tatsächlich so der erste offizielle Club-Gig. Da war ich 16 und habe dann in Lübeck bei einer Abi-Party aufgelegt. Das war dann natürlich ein unglaubliches Highlight. Und habe dann von 10 Uhr abends bis 5 Uhr morgens oder so für eine Getränkemarke da Musik gemacht.
Zu dieser Zeit war Musik für Felix Jehn nur ein Hobby. Am Wochenende ging es ihm nicht darum, sich zu betrinken, sondern durch die Musik, die er spielt, gute Laune und Freude zu erzeugen, die Leute zum Tanzen zu bringen, die Stimmung in einem Raum zu lesen und das passende nächste Lied parat zu haben. Das war ihm aber irgendwann nicht mehr genug. Und irgendwann hast du dann auch angefangen, nicht nur Musik aufzulegen und zu mixen, sondern auch irgendwie das selber zu machen.
Genau, das war für mich relativ klar, dass mir das Auflegen alleine nicht reicht. Da bin ich dann relativ schnell rausgewachsen, habe gesagt, ja, macht Spaß und ist cool, aber ich möchte mich weiterentwickeln. Ich möchte auch meine eigenen Songs spielen und ich möchte vor allen Dingen auch wachsen und größer werden. Und abseits von der künstlerischen Verwirklichung braucht man natürlich eigene Songs, um international gebucht zu werden, um auf ein Headliner-Level zu kommen und irgendwann aus diesem Resident-Abi-Party-DJ-Niveau rauszuwachsen. Das funktioniert fast nur über eigene Tracks. Und dann habe ich angefangen, mich damit auseinanderzusetzen, habe ein paar Klavierstunden genommen, weil das zum Produzieren natürlich essentiell ist, dass man sich zumindest in den Grundlagen mit der Klaviertastatur auskennt, weil man digital, selbst wenn man das mit der Maus programmiert am Ende, läuft alles in der Piano-Roll. Und da muss man sich halt wenigstens in den Grundlagen ein bisschen auskennen. Und bin dann sogar...
Das heißt, du spielst alles über ein elektronisches Klavier ein und in deinem Computer entsteht dann der eigentliche Ton erst.
Genau, das MIDI-Keyboard nennt man das. Das heißt, im Endeffekt spielt man es über das Keyboard, aber das Keyboard an sich macht keinen Sound, sondern das Signal geht in den Computer rein und wird in der MIDI-Information abgespeichert. Und dann kann man das beliebig bearbeiten in der Lautstärke, in der Tonlänge, in den Tönen an sich und kann natürlich auch jeden x-beliebigen Sound und Synthesizer oder Sampler auf diese MIDI-Spur legen und verschiedene Sounds kreieren. Und mittlerweile nehmen wir doch ziemlich viele echte Instrumente auch für meine Tracks auf. Meistens entsteht die Idee dann über einen MIDI-Sound, aber zum Beispiel Streicher habe ich einen super String-Recorder und Arrangeur, Johannes Winkler, der in Wien sitzt und den schicke ich das dann immer rüber und der nimmt dann wirklich echte Live-Strings auf, weil man natürlich viel machen kann digital und über MIDI-Signale, aber nie wirklich einen hundertprozentigen echten Live-Sound nachkreieren kann. Das heißt, ich bin großer Fan davon, dann am Ende doch auch wirklich Instrumentalisten aufzunehmen und das zu kombinieren mit den elektronischen Sounds. Aber da sind wir jetzt schon, da haben wir schon ein paar Jahre übersprungen. Dazu hatte ich natürlich am Anfang kein Budget und keine Möglichkeiten.
Du hast gerade gemeint, um wirklich berühmt und bekannt zu werden, da muss man eigentlich seine eigenen Tracks aufnehmen und seine eigene Musik machen. War das schon eigentlich damals nach den Abi-Partys und nach diesen Club-Sachen schon währenddessen dein Ziel, dass du das als deinen Lebensunterhalt machen willst?
Ja, das war auf jeden Fall mein Traum. Das war eigentlich da schon sehr, sehr klar. Und das hat sich dann dahin zugespitzt, dass ich 2012 Abi gemacht habe. Und meine Eltern, glücklicherweise mir und auch meinen beiden Brüdern, ermöglicht haben, dass wir nach dem Abi ein Jahr lang machen dürfen, worauf wir Lust haben. Also die haben wirklich gesagt, ihr könnt so eine Art Gap Year machen. Was bewegt euch? Wo wollt ihr hin? um sich erstmal einfach, wir haben, ich habe mit Ende 17 Abi gemacht, da ist man so jung, da wusste man natürlich noch nicht genau, was soll die berufliche Karriere werden. Und dann habe ich viel hin und her überlegt und wollte erst nach Südamerika gehen. Da hatte ich mir so Projekte rausgesucht, wo man mit Kindern Fußballplätze aufbaut und die betreut und so weiter. Was ich super gerne gemacht hätte, was ich vielleicht auch irgendwann nochmal nachhole. Das ist tatsächlich so ein Punkt bei mir im Leben, den ich manchmal bereue, dass ich das nie gemacht habe, weil sich dann mein Leben natürlich überschlagen hat und sehr ich-bezogen ist. Aber dazu können wir später noch mehr quatschen. Auf jeden Fall habe ich dann festgestellt, dass ich aber, wenn ich dieses Projekt in Südamerika machen würde, mein DJ-Equipment wahrscheinlich nicht mitnehmen könnte und die Musik nicht weiter so intensiv verfolgen hätte können. Und damit war das für mich sofort ausgeschieden. Und da ist mir dann wirklich klar geworden, okay, das ist das, was mich eigentlich antreibt. Jeden Morgen, wenn ich aufstehe, denke ich über die Musik nach. Wenn ich aus der Schule komme, ist das Erste, was ich mache, mein Equipment anzuschmeißen. Und dann habe ich ein Musikcollege gefunden in London und bin dann 2012 für ein Jahr nach London gegangen an so ein Musikcollege. Hatte da richtig Kurse in Musikproduktion, in Songwriting, in Mixing, aber auch in Musikindustrie, in Wirtschaft. Und habe das schon ziemlich konkret als Plan verfolgt und bin auch mit dem Ziel nach London geflogen und habe gesagt, okay, ich habe jetzt ein Jahr lang Zeit, um so erfolgreich zu werden, dass ich davon leben kann, damit ich danach nicht studieren muss, sondern einfach gleich weitermachen kann.
Hat es geklappt mit dem Nicht-Studieren?
Es hat nicht ganz geklappt. Ich habe ein halbes Jahr länger gebraucht. Ich habe tatsächlich, das Jahr in London war vorbei. Und ich habe mich auch nicht schlecht gemacht. Ich hatte in London geschafft, Auftritte zu haben im Ministry of Sound und im Pascha, also wirklich legendäre Clubs. Und hatte dann angefangen, bei Soundcloud meine Songs hochzuladen, an Blogs zu verschicken, habe mir so langsam eine kleine Community aufgebaut und hatte Klicks und war auch ab und zu gebucht. Aber das war noch weit entfernt von einem Level, auf dem ich davon hätte leben können. Und deswegen habe ich dann angefangen, BWL zu studieren an der Humboldt-Universität in Berlin. Weil das für mich ein Kompromiss war, gefühlt dachte ich, naja, wenn ich studiere, dann aber wenigstens in Berlin, da gibt es ja noch eine große Musikszene, Musikindustrie, dann, das war so für mich der Kompromiss, ich wäre jetzt nicht in eine andere Stadt in Deutschland gegangen zum Studieren, weil das im Hinterkopf war schon das Ziel, weiter die Musik zu verfolgen. Und dann bin ich 2 Monate lang tatsächlich nur zu den Vorlesungen gegangen und habe noch vor der ersten Klausurenphase gesagt, okay, das wird nichts, ich bin todunglücklich. Ich sitze in jeder Vorlesung nur und höre mir irgendwelche Tracks an. Ich höre sowieso nicht zu. Und habe direkt abgebrochen. Und das war eine sehr harte Phase dann tatsächlich. Weil ich bin einfach gegangen und habe gesagt, okay, das mache ich nicht. Und da war natürlich der Druck von der Familie auch enorm hoch. So als schwarzes Schaf, Studienabbrecher ohne Plan, das war natürlich nicht so lustig.
Der Weg an die Spitze hat also in London richtig angefangen. Das geplante FSJ wurde für die Musik abgesagt und auch das BWL-Studium geschmissen. Die Musik stand die ganze Zeit auf dem ersten Platz. Zu dem Zeitpunkt war Felix 19 Jahre jung und hat alles auf eine Karte gesetzt. Um voranzukommen, musste er aber Geld verdienen. Denn von irgendwas muss man ja leben. Dann ging es aber doch irgendwie relativ schnell danach, ne?
Genau, dann ging es zum Glück sehr schnell weiter. Ich hatte dann in der Zwischenzeit 2-3 Monate später mir noch einen dualen Studienplatz besorgt bei Edel in Hamburg. Das war dann für mich der nächste Kompromiss, wo ich gesagt habe, okay, da mache ich eine Grundausbildung und ein Studium, aber bei einer Plattenfirma und damit im Zusammenhang mit dem, was mich eigentlich interessiert. Und den Studienplatz bin ich aber nie angetreten, weil ich in der Zwischenzeit dann schon so viel Erfolg hatte, dass ich erste Plattenverträge hatte und einen Verlagsdeal unterschrieben habe und über die Vorschüsse mir dann meinen eigenen Lebensunterhalt finanzieren konnte. Und dann natürlich erst gesagt habe, okay, ich komme ein Jahr später, ich probiere das jetzt erstmal nochmal weiter. Und dann wurde relativ schnell klar, dass ich das Studium nie beginnen werde.
In dieser Zeit zwischen Berlin und Hamburg ist dann ja doch relativ viel auf einmal passiert. Was war denn dieser erste Moment, wo du gedacht hast, okay, gerade nimmt das alles so eine Dimension an, die kann ich gar nicht mehr einschätzen?
Muss ich ganz kurz überlegen. Ich habe tatsächlich kurz Gänsehaut bekommen bei der Frage, weil ich in so einer Tiefe lange nicht mehr darüber nachgedacht habe. Ich glaube, das war der Verlagsdeal. Also ich habe noch vor dem Plattenvertrag hatte ich einen Verlagsdeal abgeschlossen. Das heißt, der Verlag kümmert sich quasi um mich als Autor, um die Copyrights, um die GEMA-Rechte. Und das ist nochmal losgelöst vom Plattenvertrag. Der Plattenvertrag, das geht dann um die Vermarktung, um die Auswertung der Marke Felix Jehn, der Tracks. Aber als Autor geht es erstmal um die Autorenrechte. Und da hatte ich tatsächlich mit meinem Manager, den genau das war vielleicht der erste Schritt tatsächlich, das war im Frühjahr 2014, muss das gewesen sein, habe ich den getroffen, Daniel Starnke, Agentur, mit dem ich auch heute tatsächlich noch zusammenarbeite. Also das ist mit die langfristige Zusammenarbeit, die ich habe. Und der hat mich dann wirklich irgendwann gefragt, weil meine Eltern natürlich einen enormen Druck ausgeübt haben, okay, wie viel Geld brauchst du, um deinen Eltern zu zeigen, du kannst davon leben und du kannst weitermachen. Und dann sind wir wirklich gezielt mit dieser Summe X, die ich jetzt natürlich nicht nennen werde, Verlagsdeal shoppen gegangen und sind zu den ganzen Verlegern gegangen, haben uns mit allen unterhalten, haben gecheckt, wer hat Bock mit mir zusammenarbeiten und haben dann relativ früh einen Deal abgeschlossen, um von den Vorschüssen leben zu können. Und damit war dann auch die Entscheidung gefallen, weil ich dann genug Geld zum Leben hatte und damit war das relativ klar.
Dann war die Erleichterung dann bei dem Verlagsdeal auch relativ groß, ne, als der Druck weg war.
Ja, das war tatsächlich riesengroß, weil dann, ja, ist halt alles weg. Das Problem war halt in der Phase, dass ich unbedingt wollte und halt wirklich von morgens bis abends gekämpft habe und Gas gegeben habe. Aber man kann manchmal Prozesse nicht wirklich ändern und beschleunigen. Und ich habe natürlich auch verstanden, dass ich nicht ewig von dem Geld meiner Eltern leben kann oder irgendwie jobben gehen kann oder meine Möglichkeiten wegschmeiße. Ich habe ein ziemlich gutes Abi gemacht und bin auch irgendwie ein vernünftiger Kerl und habe schon gecheckt, okay, vielleicht muss man da mal eine Ausbildung machen oder studieren. Aber durch diesen Deal konnte ich natürlich von heute auf morgen sagen, ah, okay, jetzt sind das nicht nur Soundcloud-Klicks und Facebook-Likes und irgendwie fiktive oder digitale Anerkennung, sondern es manifestiert sich wirklich in der Summe auf dem Konto und davon kann ich jetzt mein Essen kaufen gehen. Und das war natürlich ein Riesenschritt.
Das war dann Mitte, Anfang 2014 und Ende 2014, Anfang 2015 habe ich das erste Mal von dir gehört, als dann Cheerleader im Radio lief.
Ja, da ging es dann zum Glück von 0 auf 100. Also es hat wirklich eigentlich alles so gut geklappt, das kann man bis heute gar nicht glauben. Also das ist wirklich fast schon absurd, wie schnell alles bei mir ging und auch in was für einer Dimension. Und Cheerleader ging in Schweden los und wir hatten den gar nicht auf dem Schirm. Ich habe den Remix im Frühjahr 2014 schon gemacht. Das kam einfach als Remix-Anfrage von Ultra, die Plattenfirma von Omi. Und die haben mir einfach den Song rübergeschickt und gesagt, hey, wir haben hier den Song, hast du Bock damit was zu machen? Und da habe ich ehrlich gesagt gar nicht lange drüber nachgedacht, sondern war so, ey, ich kriege hier eine E-Mail von einer Plattenfirma aus New York und die wollen, dass ich einen Remix für den Song mache. Natürlich mache ich das. Also habe ich wirklich keine Sekunde lang drüber nachgedacht und habe den auch relativ schnell in 1-2 Wochen einfach so vor mich hin produziert und gar nicht groß drüber nachgedacht und abgeschickt. Und dann wurde der released und erstmal ist nichts passiert. Und ein paar Monate später, im Herbst, ging das in Schweden los über Spotify und ist auf einmal über irgendwelche Playlisten immer weiter hochgerutscht und war auf einmal Nummer 1 Hit in Schweden.
In diesem einen Jahr von 2014 auf 2015 ist sehr viel passiert. Unter anderem wurde der bereits am Anfang erwähnte Song Cheerleader von Felix Jehn und Omi zum Welthit. Und diesen Song hören wir jetzt. Innerhalb 1,5 Jahres wurde Felix von einem Jungen, der mit Musik sein Geld verdienen möchte, zu einem Star, der auf den weltgrößten Bühnen der Elektroszene spielt. Weltberühmt, erfolgreich mit seiner Musik und überall da unterwegs, wo gerne getanzt wird. Da stellt sich mir natürlich die Frage, wie man sich in so einer Situation fühlt und wie man damit umgeht, von jetzt auf gleich berühmt zu werden. Also habe ich mich auf den Weg gemacht und Menschen auf dem PH-Campus gefragt, wie sie sich das vorstellen, innerhalb kürzester Zeit reich, berühmt und ein Musikstar zu werden und wie sich ihr Leben dann verändern würde.
Also einerseits die Vorstellung ist cool, aber andererseits muss man auch viel dafür aufgeben. Ne? Also viel Freiheit, man hat ja eigentlich nichts Privates mehr und ja, alles Geld nutzt einem dann auch nichts. Also es hat sein Für und Wider. Also ich glaube, letztlich bin ich froh, dass es nicht so ist.
In meinem Leben wird sich, glaube ich, gar nicht viel verändern. Ich werde weiterhin gucken, dass ich mit meiner Familie, meinen Freunden viel machen könnte, auf dem Boden bleiben wird und wahrscheinlich sogar weiter studieren hier.
Ich glaube, ich würde ein bisschen überdrehen. Ich würde wahrscheinlich etwas abgleiten und mich dann irgendwann fragen, ob ich die richtige Entscheidung getroffen habe.
Oh je, ich fürchte, ich würde viel zu viel Alkohol und Drogen konsumieren. Zu spät aufstehen und zu lange wach bleiben.
Ich weiß gerade echt nicht, was ich machen würde.
Ich glaube, ich würde sehr viel reisen, tatsächlich. Weil ich bin ja berühmt, dann spiele ich überall auf der Welt Konzerte.
Ich wäre, glaube ich, des Todes gestresst, überall irgendwie dann vielleicht auch erkannt zu werden. Das wäre für mich, glaube ich, so gar nichts.
Erstmal was zurücklegen und dann mal schauen, was damit geht. Also wie lange es halt anhält. Weil wenn du alles raushaust, dann hast du halt nachher nichts mehr. Ist halt auch blöd.
Also ich würde versuchen, so weit wie es nur geht, halt nochmal weiterzuleben, wenn man halt berühmt ist. Aber das Geld würde ich wahrscheinlich ziemlich schnell ausgeben, ehrlich gesagt.
Soweit die Meinungen einiger Menschen auf dem PH-Campus. Ich habe natürlich auch Felix Jehn gefragt, wie er diesen plötzlichen Erfolg, der in Schweden begann und sich über die ganze Welt ausgebreitet hat, wahrgenommen hat und was das in ihm ausgelöst hat. Und dieses Gefühl, kannst du das beschreiben, wenn du sagst, das ging so schnell, man konnte das gar nicht greifen, irgendwo aus dem Nichts in Schweden kam auf einmal dieser Erfolg her. Was macht das mit einem?
Ja, der erste Schritt tatsächlich ist ein bisschen komisch im Nachhinein betrachtet. Als das in Schweden in die Charts gegangen ist, habe ich das im ersten Moment gar nicht so wahrgenommen, weil das so weit weg war. Das war so, das stand auf dem Papier, aber ich habe es nicht wirklich verstanden, weil in Deutschland lief es zu dem Zeitpunkt noch nicht im Radio und ich war nicht in Schweden. Also hatte ich noch gar nicht mitbekommen, wie fühlt sich das eigentlich an, wenn ein Song ein Hit ist. Und ich habe es tatsächlich dann erst gecheckt, ein paar Monate später, als ich in Schweden gebucht war für meine erste internationale Tour. Da habe ich 4 Shows in Schweden gespielt. Und dann lief das überall im Auto, im Radio. Das war das erste Mal, dass Leute zu meinen Shows gekommen sind wegen mir, dass ich der Headliner war, dass mein Name überall groß drauf stand. Als ich das Lied dann zum ersten Mal da im Club gespielt hat in Schweden, nachdem es ein Hit war, haben alle das Lied mitgesungen und haben gelächelt und geschrien und sich gefreut, dass endlich der Song kommt. Und in dem Moment habe ich eigentlich erst gecheckt, ah, okay, das ist ein Hit. Das habe ich aus der Distanz, als ich in Deutschland die News bekommen habe, gar nicht gecheckt. Dazu musste ich erst darüber fliegen.
Wenn du jetzt sagst, okay, du hast das dann da gecheckt, wann ging das denn für dich in Deutschland los?
In Deutschland ging es so im Januar, Februar, glaube ich, los. Ich weiß noch, dass ich kurz nach Weihnachten mit ein paar Freunden in Skiurlaub war und ich habe die dazu genötigt, auf der 10-Stunden Autofahrt jeden einzelnen Radiosender durchzuhören. Und wir durften auf keinen Fall CD oder Spotify oder was auch immer hören, sondern es wurde die ganze Zeit Radio gehört in der Hoffnung, dass der Song kommt. Und ich glaube, auf der Rückfahrt nach 19 Stunden Radio hören lief dann endlich einmal Cheerleader. Und da war dann natürlich die Freude groß. Und dann ging's los. Und dann war es ja, glaube ich, weiß gar nicht mehr genau, ob im Februar oder im März, ist es dann ja in Deutschland auch auf 1 gegangen und danach in, ich glaube, 55 Ländern.
Wie hat das dein Leben verändert, wie du dich im Alltag verhältst mit diesem Erfolg?
Ich hoffe und ich versuche und lasse mir das ehrlich gesagt auch immer wieder von meinem Umfeld bestätigen, dass es mich als Menschen nicht verändert hat, sondern dass ich einfach der gleiche normale Felix bin und bleibe, der ich schon immer war. Das ist mir ganz wichtig. Aber natürlich hat es meinen Alltag und alles drumherum total verändert. Es ist halt einfach, ich musste viel Verantwortung übernehmen. Ich musste auf einmal um die Welt reisen. Ich musste Interviews geben, mir Gedanken machen, was sage ich aus, was ziehe ich an, wie sehe ich aus, wie werde ich wahrgenommen. Und man hat dann natürlich auf einmal eine totale Reizüberflutung und auch total viel Verantwortung. Also es passiert einfach unglaublich viel Neues von heute auf morgen.
Was Felix genau mit dieser Verantwortung meint, wird nach dem nächsten Lied verraten. In dieser Zeit, Anfang 2015, hat Felix weiter Musik produziert und eigene Songs aufgenommen. In dem Zeitraum veröffentlichte er auch den Song Book of Love zusammen mit der russisch-amerikanischen Sängerin Polina. Der Song wurde in Deutschland mit Gold ausgezeichnet und war 25 Wochen in den deutschen Charts vertreten. Vor diesem Song hat Felix Jehn gesagt, dass mit dem Erfolg auch die Verantwortung gewachsen ist. Was er damit meint, wollte ich genauer wissen. Diese Verantwortung, von der du sprichst, eigentlich müsste man doch meinen, als Solokünstler bist du für dich verantwortlich und sonst eigentlich für keinen.
Na, Verantwortung habe ich auf verschiedenen Ebenen. Einmal natürlich stehe ich alleine auf der Bühne, aber trotzdem bin es ja nicht nur ich. Ich habe ein riesengroßes Team. Allein bei meinem Management arbeiten mittlerweile 4 Leute, mit denen ich auf einer täglichen Basis Kontakt habe. Ich habe natürlich total viele Musiker, mit denen ich zusammenarbeite. Wenn ich auf Live-Tour gehe, sind wir über 30 Leute, die dann mit 2 Nightlinern und 2 Trucks durch Deutschland fahren. Ich habe eine Stylistin, ich habe Fotografen, ich habe einen VJ, ich habe einen Lichtdesigner. Also ich könnte ewig so weitermachen. Ich habe verschiedene Booking-Agenturen, eine in London, eine in LA, eine in Südamerika. Und da sind einfach unglaublich viele Leute um mich herum, die sich da natürlich ja nicht von abhängig machen, nicht alle, aber trotzdem habe ich eine Verantwortung für am Ende den Lebensunterhalt von total vielen Menschen, die mit mir und um mich herum arbeiten. Und die zweite Verantwortung, und die finde ich mittlerweile genauso wichtig, ist natürlich meine Strahlkraft einfach als prominente Person und Projektionsfläche. Und mir ist natürlich bewusst, dass ich eine Vorbildfunktion für total viele habe. Und wenn ich was sage und wenn ich Interviews gebe und wenn ich was poste, hat das natürlich eine unglaubliche Strahlkraft und Einfluss. Und da versuche ich natürlich auch, die meiner Meinung nach richtigen Werte zu vermitteln und einen positiven Einfluss auf meine Fans zu haben.
Bist du davon genervt, wenn du diese Strahlkraft beschreibst? Nervt dich das, dass du das hast? Wärst du lieber privat unterwegs? Also immer?
Es gibt sicherlich Momente, in denen ich mir das wünsche. Ich glaube, am Ende geht es immer um die richtige Balance. Ich bin primär total dankbar für diese Strahlkraft und nehme die Verantwortung auch gerne an. Aber natürlich ist es wie mit allen, es ist sehr intensiv. Also ich bin gerade in einer Phase, wo ich seit mittlerweile 4 Wochen keinen freien Tag mehr hatte und von morgens bis abends irgendwas mit Felix Jehn mache. Und da meine ich die Marke Felix Jehn. Es ist immer schwer, die Unterscheidung zwischen Person und Marke vorzunehmen, dadurch, dass ich natürlich die Firma, dadurch, dass ich der Typ bin. Und dann hat man natürlich immer mal wieder Momente, wo man einfach müde ist und genervt und sich denkt, oh, jetzt wäre es schön, einfach mal ganz normal zu sein und mit meinen Kumpels zum Fußball zu fahren und mal über nichts nachdenken zu müssen. Aber im Großen und Ganzen bin ich auf jeden Fall happy und dankbar für alles, was ich erleben und was ich machen darf und nehme die Aufgaben und Herausforderungen gerne an.
Funktioniert das noch, dass du zum Fußball fährst, einfach so unerkannt?
Nee. In Deutschland auf jeden Fall nicht. Also es geht schon. Ich bin dadurch, dass ich nicht so viel im Fernsehen bin und jetzt gerade auch länger keine Single veröffentlicht habe, ist es relativ entspannt. Aber ich muss schon damit rechnen, dass wann immer ich mein Haus verlasse, dass ich von irgendwen erkannt werde.
Da könnte ich mir vorstellen, dass mir das irgendwann auf den Keks geht. Dass dauernd irgendwer kommt und ein Autogramm oder ein Foto oder auch wenn nur so mal fragen, bist du der Felix Jehn? So. Wie antwortest du dann auf sowas?
Ich bin immer, doch ich würde schon sagen immer, ich habe gerade überlegt, ob es Situationen gibt, in denen ich gar keinen Bock habe, aber normalerweise nehme ich mir immer die Zeit und bin freundlich und dankbar und nett und ich mache auch immer mit allen Fotos und gebe auch immer allen Autogramme. Ich mache das vor allen Dingen auch bei meinen Auftritten, gehe ich immer danach nochmal zu den Fans und mache ein paar Selfies. Und ich mache das auch gerne, weil es im Endeffekt für mich sind es ein paar Sekunden, aber für die Person kann das in dem Moment einen echten Unterschied machen. Und das mache ich auch gerne, aber natürlich ist es manchmal auch ein Druck, den man sich aussetzt, wenn man sich dann halt Gedanken macht, okay, wie wirke ich, wie sehe ich aus? Wobei das im Endeffekt sich natürlich auch nur in meinem Kopf abspielt. Also da bin ich gerade auch ganz viel an mir am Arbeiten, was das ganze Thema Gelassenheit und Selbstakzeptanz und Wirkung angeht, dass ich halt sage, okay, wenn ich halt mal noch nicht geduscht habe nachmittags um 5 und meine Haare sehen super scheiße aus, ist das vielleicht kein Problem, sondern ist eher so sympathisch und menschlich. Also das hat man natürlich auch ein bisschen selbst in der Hand, wie wichtig man sich und sein Ausnehmen und seine Wirkung da nimmt.
Verantwortung hat man als Solokünstler also nicht nur für sich. Neben den Menschen, die einen bei der Arbeit unterstützen, hat man auch gegenüber seinen Fans eine gewisse Verantwortung. Man lebt ja schließlich von diesen Menschen und deren Zuneigung. Dabei ist für Felix Jehn ein authentisches Auftreten über die Jahre immer wichtiger geworden. In einer Welt, die durch Instagram, Facebook und Co. geprägt wird und die immer oberflächlicher wird, kann ich mir persönlich nicht vorstellen, dass man immer authentisch bleibt. Ich wollte wissen, ob er sich als Marke anders in sozialen Netzwerken verhält als der Felix Jehn als Privatperson. Gilt das dann auch für Posts von dir in sozialen Netzwerken oder gilt das nur für den privaten Felix?
Das gilt für alles. Also ich habe schon das Gefühl, dass ich, wer mir bei Social Media folgt, der kennt mich schon ziemlich gut und sieht auch sehr viele sehr persönliche Seiten von mir. Aber natürlich hat man da noch ein bisschen mehr Kontrolle und ist dadurch ein bisschen entspannter, weil ich natürlich vorher ganz in Ruhe mir aussuchen kann, welche Fotos poste ich. Da geht ja nur das raus, was ich am Ende hochlade und da habe ich dann die Hand drauf. Das habe ich natürlich, wenn ich durch die Stadt laufe und fotografiert werde, nicht. Da bin ich dann so abgelichtet, wie ich in dem Moment da stand.
Neben all den positiven Seiten des Erfolgs gibt es natürlich auch Dinge, die man vermissen könnte. Diese Geschwindigkeit deines Erfolgs, gibt es da irgendwas, wo du sagst, oh, das habe ich eigentlich verpasst, das hätte ich gerne gemacht, aber das geht jetzt so in diesem Moment, in dieser Welt, in der ich jetzt lebe, geht das nicht mehr?
Was ich immer mal wieder vermisst habe, war tatsächlich das Studentenleben. Also das, wo man natürlich auch viel lernen muss und Gas gibt, aber wo man einfach sich mit gleichaltrigen Menschen umgibt und auch einfach mal die Chance hat, in den Tag hineinzuleben, feiern zu gehen, wenn es sich ergibt, die Party, vielleicht mal eine Vorlesung sausen zu lassen und einfach so ein bisschen in den Tag hineinzuleben. Das geht bei mir natürlich meistens nicht. Mein Leben ist ziemlich durchstrukturiert. Mein Kalender ist jetzt schon wieder bis Oktober durchorganisiert und ich kann da jetzt nicht einfach mal sagen, okay, ich bin jetzt mal 3 Tage verkatert und sage alle Termine ab. Könnte ich natürlich schon, aber da macht mir dann mein eigenes Pflichtbewusstsein einen Strich durch die Rechnung. Und wenn man ein sehr strukturiertes und durchgeplantes Leben führt, kommt es natürlich häufiger vor, dass man sich dann mal das Gegenteil wünscht. Aber auch da ist es wieder, wer will das nicht? Jeder will immer das, was er gerade nicht hat. Und ich glaube, da muss man dann für sich an der richtigen Stelle einfach sich selbst die Freiräume schaffen, um die Balance zu halten.
Wenn du jetzt sagst, du hast 4 Wochen am Stück gearbeitet und bist jetzt schon wieder verplant bis Oktober, ist das nicht auch unglaublich anstrengend? Und hast du nicht Angst davor, irgendwann einfach zu sagen, ey, ich kann einfach gar nicht mehr?
Ja, na klar, ist eine berechtigte Sorge und ich war auch häufiger schon an dem Punkt, wo ich echt fertig war und darüber nachgedacht habe, einfach mal einen ganzen Festivalsommer abzusagen, habe es aber zum Glück immer geschafft, für mich wieder einzurenken und zu lösen. Ich meditiere jeden Tag, ich mache jeden Tag meine Rückenübung, so ein Sportprogramm, was eine Mischung ist aus Dehnung und Kräftigung, weil ich zwischenzeitlich noch tatsächlich einen Bandscheibenschaden an der Halswirbelsäule hatte. Das war natürlich noch eine Belastung, die on top kam, weil ich da jeden Tag Schmerzen hatte und trotzdem auf die Bühne musste oder durfte. Kann man immer so formulieren, wie man möchte. Aber das habe ich mittlerweile im Griff. Und da ist natürlich also Thema Gesundheit, Körper, Ernährung, aber auch Geist ist natürlich super wichtig, dass man da in Topform ist, damit man der Belastung auch standhalten kann. Und da ich das aber ganz gut im Griff habe, habe ich aktuell nicht das Gefühl, dass ich irgendwie müde oder ausgelaugt bin. Also jetzt gerade geht es mir ziemlich gut dabei.
2014 war das ja mit dem, wo du diesen Berühmtheitsstatus, oder dann 2015, Anfang 2015, wo das kam. So wie, da warst du 19 oder 20 Jahre alt. Denkt man da an die Zukunft und denkt so, okay, das kann jetzt noch alles passieren oder ist das alles so irreal, so real, dass man da eigentlich mit der Situation komplett überfordert ist?
Schon eher eine komplette Überforderung. Also es ist wirklich in so einer Geschwindigkeit abgelaufen, dass man es gar nicht mehr nachvollziehen kann, was alles passiert. Also es war dann wirklich irgendwann so, dass jeden Tag die News und die Fragen nur so reingeprasselt sind. Und dann war es so, ja, okay, jetzt Nummer 1 in Holland, Gold in Spanien, Auftritt hier. Übrigens, nächste Woche fliegst du nach Amerika. Dann waren auch so absurde Sachen dabei, dass ich für einen Auftritt nach Indien hin und zurück geflogen bin, zwischen Weihnachten und Silvester und davor und danach auch Auftritte hatte. Und das schon manchmal so ein unkontrolliertes, einfach von Tag für Tag Abarbeiten ausgeartet ist. Da habe ich aber auch mittlerweile die Zügel wieder fest in der Hand und habe für mich jetzt gelernt, okay, was kann ich nicht. Wenn ich einen Auftritt in Tokio habe zum Beispiel, versuche ich 1 bis 2 Tage früher anzureisen, dass ich erstmal Zeit habe, mich an die Zeit und ans Klima und an die Stadt zu gewöhnen. Und da haben natürlich jetzt ich, aber auch in erster Linie mein Management und mein Team immer ein Auge mit drauf, dass wir nur Sachen bestätigen und machen, die auch unter menschlichen Bedingungen zu erfüllen sind, damit es halt nicht zu krass wird.
Das klang jetzt für mich so, als du von dieser Anfangszeit gesprochen hast mit einmal Indien hin und zurück über Weihnachten, Silvester und trotzdem währenddessen noch in Europa gespielt, eher alles fremdbestimmt. Hattest du da am Anfang kein Mitspracherecht?
Also ich hatte schon immer das Recht, am Ende Sachen zu entscheiden oder abzusagen. Aber man muss natürlich erstmal lernen, was das bedeutet. Und wenn du irgendwie 19, 20 bist und du kriegst eine Anfrage, hey, willst du auf der Mainstage in Indien spielen? Dann sagst du natürlich ja. Dann denkst du da nicht lange drüber nach. Das ist doch der Traum. Das wollte ich doch unbedingt, als ich angefangen habe aufzulegen. Aber dann haben wir halt, nachdem der Gig bestätigt ist, erstmal geguckt, oh, dann müsstest du aber da schon losfliegen und wirst erst dann wieder zurück. Und dann fühlt sich das natürlich auf einmal auf. Und oft sind einem dann selbst die Konsequenzen von den eigenen Entscheidungen nicht so bewusst.
Aber das mittlerweile hast du ja gesagt, das habt ihr da einen guten Mittelweg gefunden zwischen ich spiele die geilen Gigs und ich habe aber genug Zeit, damit mit den Anstrengungen von so einer Reise zurechtzukommen. Aber ist es nicht ein komisches Gefühl, dauernd unterwegs zu sein, aber nirgendwo anzukommen?
Das ist es auf jeden Fall. Das ist tatsächlich auch einer der Sachen, die, wenn ich was Negatives an meinem Leben und meinem Job finden muss, ist es das ständige Reisen. Ist auch von mir ein ganz klares Ziel, dass ich habe noch kein Alter definiert, aber irgendwann, wenn ich ein bisschen älter bin, möchte ich auf jeden Fall auch ankommen und eine Homebase haben und eine Familie haben und weniger reisen auf jeden Fall, weil es einfach kein normales Leben ist. Also es ist ein sehr aufregendes und spannendes Leben und ich ist einfach der Traum, das kann man nicht anders sagen. Aber trotzdem fehlt einem manchmal doch ein bisschen Alltag und Normalität. Und das ist auf jeden Fall etwas, was ich irgendwann in meinem Leben nochmal haben möchte. Aber für den Moment gehört das halt einfach dazu. Und ich bin da auch total dankbar für und habe zum Glück mein Zuhause an der Ostsee in einem ganz kleinen Dorf. Habe da mittlerweile neben meiner Mom gebaut und bin da tatsächlich jetzt auch gerade. Und habe hier mein Homestudio und so weiter und kann dann von zu Hause aus arbeiten, aber auch immer mal wieder für 10 Minuten einfach auf die Terrasse gehen und aufs Feld schauen oder am Strand laufen gehen und so den Kopf freikriegen und mich erden.
Dieser Alltag oder dieses Beständige, vermisst du das?
Ja, auf jeden Fall vermisse ich das.
Wenn du jetzt sagen könntest, ja. Diesen Punkt in einem normalen Alltag, den gibt es bei mir einfach nicht. Was wäre das?
Eine geregelte Zeit ins Bett zu gehen. Einen gefüllten Kühlschrank, aus dem man sich einfach Essen kocht. Ein ins Bett geh- oder Aufsteh-Ritual. So einfach die ganz normalen Sachen, so wie wenn früher, als ich zur Schule gegangen bin, haben wir mit der Familie Abendbrot gegessen und den Tisch abgeräumt und dann schon die Müsli-Schalen zum Frühstück rausgestellt oder so. Das sind so Sachen, die einfach jeder in irgendeiner Art und Weise macht, aber ich halt nicht. Bei mir ist halt so ein Tag nach Hause, Koffer packen und wieder los in der Regel.
Ich habe jetzt heute mal über deinen Plan geschaut für die nächsten Wochen, was auf deiner Internetseite steht. Was du da an Kilometern abspulst, ist ja Wahnsinn.
Ja, das ist krass. Ich war jetzt, glaube ich, in den letzten 1,5 Monaten dann in Miami, dann wieder in Europa, dann in Dubai, dann zurück nach Europa, dann nach Tokio und Bali, jetzt zurück. Und was im Kalender stehen, ja immer nur die Gigs drin. Zwischendurch habe ich dann noch Writing-Sessions. Am Wochenende bin ich in Oslo für Mercedes-Benz als Markenbotschafter. Danach fliege ich weiß noch nicht wo in Europa hin, um ein Musikvideo zu drehen. Und es gibt dann die ganzen Promo-Termine und passiert natürlich noch unglaublich viel neben den Auftritten. Das ist ja nur so ein ganz kleiner Teil von meiner Arbeit.
Ja, ich hab jetzt noch mal geschaut. Guckst du dir Zahlen an zu deinen Songs? Interessiert dich das überhaupt?
Manche gucke ich mir an. Ich versuche es nicht so oft anzugucken, weil das ein bisschen so ist, wie wenn man Gott, das machen auch nicht so viele, aber ein guter Vergleich, den sich viele besser vorstellen können, sind immer Aktien, wenn man irgendwie investiert hat und sich jeden Tag den Kurs anguckt, das macht einen einfach total verrückt und deswegen versuche ich mich damit nicht so krass auseinanderzusetzen, aber bei meinen Spotify-Streams könnte ich dir relativ akkurat, glaube ich, sagen, wie viel ich da gerade habe. Und wenn es große Neuigkeiten sind wie Chartsplatzierung oder Gold oder Platin Awards oder so, die kriege ich auch schon noch immer mit.
Also bei Cheerleader habe ich jetzt heute nochmal nachgeschaut, das sind 940 Millionen Klicks auf Spotify.
Ja, ich glaube bei YouTube sind es sogar über 1 Milliarde noch.
Kann man das fassen in ein Gefühl?
Nee, ich glaube, das ist tatsächlich irgendwann eine Zahl, die ist ungreifbar. Das war jetzt 2015 hinter Linon der zweiterfolgreichste Song weltweit. Und ist, glaube ich, einer von 40 Songs überhaupt oder einer der Top 40 Songs in der Spotify-Geschichte der meistgestreamten Songs. Und ja, das kann man dann nicht mehr greifen. Das ist einfach nur noch krank.
In den letzten 5 Jahren hat sich Felix Jähns Leben komplett auf den Kopf gestellt. Diese Zeit bin ich heute zusammen mit Felix durchgegangen. Wir haben über die schönen, aber auch über die nicht so schönen Dinge gesprochen und über die Verantwortung, die man hat, wenn man als Solokünstler erfolgreich ist. Diese eine Stunde Freisprecher auf PH 88,4 neigt sich dem Ende zu. Die komplette Sendung und das Interview, das ich am Telefon mit Felix Jähn geführt habe, gibt es zum Nachhören im Beitragsarchiv von PH 88,4 im Internet. Am Schluss bleibt mir nur noch, mich zu verabschieden und die Sendung mit einem letzten Lied zu beenden. Die aktuelle Single von Felix Jähn, So Close. Auf Wiederhören bei PH 88,4. Thinking about you.